Der Bibelabschnitt, der unserer Predigt zugrunde liegt, steht im Epheserbrief, im 3. Kapitel, ab Vers 14. Schreibt Paulus: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen mögt mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gotteswille. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Interessant, der Apostel Paulus predigt nicht nur, er lehrt nicht nur, er ist auch nicht nur einer, der kräftig Hand anlegt, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen. Er sagt: Ich beuge meine Knie. Und das ist offenbar ein ganz wichtiges Tun in seinem Leben. Er beugt seine Knie vor Gott und betet für die Gemeinde, die er einmal besucht hat, die Gemeinde in Ephesus. Betet für die Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Er ist einer, der Fürbitte tut für andere Menschen. Gut, dass er uns das hier schreibt. Denn ich glaube, wir sind immer wieder in der Gefahr, das zu vernachlässigen. Zu sagen, der ist gut, der kräftig Hand anlegt. Ha, das Wichtigste geschieht, wenn wir die Knie beugen. Das Wichtigste für unsere Familien, das Wichtigste für unsere Gemeinde. Denn ohne das Eingreifen Jesu selbst ist das, was wir tun, nicht so sehr bedeutungsvoll, nicht so sehr wichtig. Wir können sehr beschäftigt sein. Aber das Wichtigste geschieht, wenn Gott eingreift. Und er greift gerne ein, wo Menschen die Knie vor ihm beugen und ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Beter werden gesucht. Menschen, die, wie der Apostel Paulus, der sehr beschäftigt war, sich Zeit nehmen, die Knie vor Jesus Christus zu beugen und diesen priesterlichen Gebetsdienst zu tun für andere Menschen. Bei den Konfirmanden, die offen sind für das Evangelium, die offen sind für die Botschaft Jesu, ist es interessant rauszukriegen, wo sind eigentlich die Beter im Hintergrund? Denn da steckt in jedem Fall einer dahinter. Das ist nicht von ungefähr, wenn Konfirmanden oder auch Erwachsene offen sind für das Evangelium. Da lohnt es sich zu forschen, wo sind die Beter in der Familie? Vielleicht die Patentante, vielleicht eine Großmutter, vielleicht ein Onkel, die Jesus kennen und die beten für diese Menschen. Das Gebet ist es eigentlich, was Jesus Christus die Möglichkeit gibt, einzugreifen bei den Menschen. Gut, wenn wir solche Menschen sind, die sich beugen vor ihm und die ihre Familie ihm anbefehlen, die diese Gemeinde im Gebet vor Gott bringen. Das sind die Säulen einer Gemeinde, die andere die noch nicht zum Glauben gekommen sind, oder solche, die zum Glauben gekommen sind, vor Gott bringen. Und der Apostel Paulus beschwört hier gar nicht Gott. Wie ist das eigentlich bei unserem Gebet? Ist das nicht oft so ein Betteln, so ein Beschwören Gottes? Gib doch das, mach doch das. Oft dreht es sich ja auch um uns ganz persönlich, nicht? Damit wir irgendwie gut rauskommen. Der Apostel Paulus weiß, ich brauche Gott nicht zu beschwören. Er ist ein Vater, an den ich mich wende. Er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden heißt es hier. Ein Vater, der sorgt doch gerne für seine Leute. Kennen wir diesen Vater, der gerne sorgt und den man deshalb nicht beschwören muss, wie Heiden ihre Götzen beschwören? Sondern der fürsorglich ist, der gerne das gibt, was gut ist für uns. Nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, sondern der gerne uns das gibt, was gut für uns ist. Was wir brauchen, was taugt. Und jetzt ist interessant, was denn eigentlich gut ist. Was der Apostel Paulus erbittet für die Gemeinde. Dass sie ein langes Leben haben, dass es ihnen gut geht. Er erbittet etwas anderes. Er erbittet, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Das hat der Apostel Paulus selber erlebt und selber erfahren, dass er äußerlich schwach wurde. Er ist krank geworden. Und Gott hat diese Krankheit nicht einfach weggenommen. Er ist trotzdem umhergereist in den verschiedenen Orten und in ganz Europa herumgereist und hat anderen das Evangelium weitergesagt. Und er sagt, wir werden nicht müde, sondern ob unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Dass wir uns innerlich erneuern lassen, darum geht es. Das ist viel, viel wichtiger als unser äußerlicher Mensch. Denn unser äußerlicher Mensch wird eines Tages sterben, wird vergehen. Und es wird die Frage sein, sind wir innerlich erneuert? Haben wir innerlich neues Leben aus Gott? Dieses Bleibende mit ihm Zusammensein, haben wir uns das schenken lassen? Der Innerliche wird von Tag zu Tag erneuert. Das war geschehen an den Menschen in Ephesus. Sie hatten Jesus Christus als ihren Herrn in ihr Leben aufgenommen. Aber sie waren wie kleine Kinder, wie Säuglinge, die schwach sind, die der Pflege bedürfen. Und so bittet der Apostel, dass sie stark werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Es ist wichtig, stark zu werden, sich nicht von jedem Wind umblasen zu lassen. Denn was gibt es doch alles für Anfechtung? Schwach sind Menschen, die sich von allem gleich mitziehen lassen. Keinen eigenen Standpunkt haben, die sich beschäftigen lassen vom Fernsehen und dann am Ende des Tages sagen, war eigentlich nicht so doll. Aber sie haben sich wieder mitreißen lassen. Schwach sind Menschen, die einfach mit dem gehen, was gerade modern ist und gar nicht sich von Jesus Christus leiten lassen. Und das ist schade, wenn man so sein Leben verbringt, sich mitziehen lässt, immer von den anderen, sich mitziehen lässt von dem, was man meint, die anderen erwarten das jetzt von mir. Stark zu werden am inwendigen Menschen, damit erbittet Paulus für die, die Christen geworden sind, dass sie eben sich nicht mitziehen lassen, sondern dass sie auf Jesus sehen und eine eigene Beziehung zu Jesus haben und aus dieser Beziehung geleitet und gesteuert und geführt werden. Nicht von anderen Menschen, sondern von Jesus selbst. Stark zu werden am inwendigen Menschen. Paulus hat es selbst gelebt. Er war ein Mensch wie wir und er ist in Schwierigkeiten geraten. Die Menschen um ihn herum waren nicht immer einverstanden mit dem, was er gesagt und getan hat. Sie waren so wenig einverstanden in ihm, dass sie ihn verfolgt haben, dass er nachts fliehen musste und über die Mauer in einem Korb in Sicherheit gebracht werden musste. Sie waren so wenig einverstanden, dass sie ihn gesteinigt haben, dass sie ihn ins Gefängnis eingesperrt haben. Aber er hat sich stark machen lassen am inwendigen Menschen, durch den Geist Gottes. Er hat sich nicht nach den anderen gerichtet, er hat nicht einfach klein beigegeben, wo Schwierigkeiten kamen. Im Gefängnis noch hat er Gott gelobt und hat gesagt, ich will deinen Weg gehen. Und wenn dieser Weg auch so mit Schwierigkeiten gespickt ist, ich will deinen Weg gehen und du machst daraus etwas Gutes. Menschen, die so mit Jesus zusammenleben, sind stark am inwendigen Menschen. Oder ich denke auch an eine steinalte Frau, die uns mal hier besucht hat. Sie war noch obendrein blind. Und jetzt kann man sagen, was kann diese Frau wohl noch tun? Ganz alt und blind, aber wenn man diese Frau sprechen hörte, merkte man, sie ist stark am inwendigen Menschen. Wenn die von ihrem Herrn sprach, dann merkte man die innere Verbundenheit und die Freude an Jesus Christus. Merkte man, dass sie nicht irgendeinen fernen Gott hat, sondern einen, mit dem sie tagtäglich lebt. Und diese Frau ging, obwohl sie blind war, zu Zigeunern hin, zu Menschen, die Jesus nicht kannte und um die sich sonst niemand so recht kümmerte, und lud sie zu Jesus ein, sprach ganz schlicht und einfach mit ihnen über Jesus und was Jesus bedeutet. Und die Zigeuner wurden aufmerksam, weil sie sagten, die redet ja von Jesus, als gäbe es den wirklich. Und auf ihren Reisen, da hat sie ganz einfach ihre Bibel rausgeholt, wenn sie so im Zug saß, und hat ihre Bibel ihrem Nachbarn gegeben, hat gesagt, Sie sehen, ich bin blind, ich würde gerne ein bisschen was aus der Bibel hören, können Sie mir nicht bitte was vorlesen daraus? Sie können sich denken, was der neben ihr saß, für ein Gesicht gemacht hat. Wird ihm kaum schon mal so passiert sein, dass jemand eine Bibel in die Hand gibt und sagt, lesen Sie mir daraus vor. Aber sie sagt, die meisten haben es gemacht. Und sie wollten ja höflich sein. Und schon war das ganze Abteil im Gespräch über das, was da in der Bibel stand. Sie hat sich nicht geschämt ihres Herrn, sondern sie sagt, das ist der Mächtigste, der Herrlichste und es kann nichts Schöneres sein, als dass die Leute hier im Abteil Jesus kennenlernen. Von ihr ging etwas aus. Sie hat die Atmosphäre in dem Abteil bestimmt und nicht hat sie sich bestimmen lassen von der Atmosphäre im Abteil. Von ihr gingen Ströme des Segens aus. Stark am inwendigen Menschen. Und das möchte der Apostel Paulus, dass wir das alle genießen. Dass wir alle Jesus Christus wirklich genießen und stark werden durch seinen Geist. Nicht so Blätter im Wind sind, sondern gegründet in ihm. Das Zweite, was er für sie erbittet, ist, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Dass Jesus Christus einen festen Wohnsitz hat bei uns, Eine gute Bitte, nicht? Ist es nicht so, dass manchmal Jesus zum Besuch eingeladen wird? Dass er dann mal kommen kann, zu irgendeiner besonderen Gelegenheit, lädt man ihn mal ein. Nein, dass Jesus Christus wohne in euren Herzen, das möchte Jesus. Er möchte mit uns zusammenleben, tagtäglich in unserem ganz gewöhnlichen Alltag. Und unseren ganz gewöhnlichen Alltag prägen und bestimmen. Das möchte er. Das ist die Frage, haben Sie Jesus Christus festen Wohnsitz gegeben bei sich? Oder ist er der, der zu besonderen Gelegenheiten eingeladen wird? Jesus möchte wohnen in unserem Leben. Dazu müssen wir ihn in unsere Wohnung aufnehmen. So wie Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eintreten. Er wartet darauf, dass ihm Raum gegeben wird. Aber auch wenn er in unser Leben hineinkommen konnte, dann wird es darauf ankommen, dass wir ihm wirklich Wohnung geben. Dass wir ihn nicht im Flur stehen lassen und sagen, guten Tag und auf Wiedersehen. Sondern dass wir ihm die Zimmer unseres Lebens öffnen. Wirklich unser alltägliches Leben. Wirklich unser Arbeitszimmer, da wo wir denken, da wo unser Verstand eingeschaltet ist. Dass er unseren Verstand erleuchten kann. Dass wir auch ihn hören überhaupt. Da, wo wir unsere Wünsche und Sehnsüchte befriedigen, da, wo unser Esszimmer ist. Dass wir merken, du machst satt, Herr. Wenn wir mit dir zusammenleben, dann kann ich ruhig werden. Wenn ich mit dir zusammenlebe, dann wird unser Leben schön, weil es dann Stil bekommt, weil es dann wirklich, du es so veränderst, wie du uns Menschen gedacht hast, dann müssen wir nicht so vieles tun, was wir nachher bereuen. Dass wir Jesus auch unsere Werkstatt öffnen, da wo wir arbeiten und wo wir schaffen. Auch unseren Partykeller, da wo wir zusammen sind mit anderen Freunden. Oder schweigen wir da von Jesus? Ist das so ganz abgekapselt von ihm? Dass er wirklich in dem Haus unseres Lebens Raum bekommt. Darum geht es. Und das erbittet der Paulus für die Gemeinde in Ephesus, dass sie nicht nur einen Anfang mit Jesus gemacht haben, sondern dass Jesus Raum bekommt in allen Bereichen ihres Lebens, festen Wohnsitz hat. Dass er wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Gegründete Menschen, die merken, wie Gott uns lieb hat. Und die deshalb andere auch lieben können. Das Dritte, was er für sie erbittet, dass sie vollkommen erkennen, die Liebe Christi und welchen Reichtum das göttliche Leben umfasst. Dass ihnen die Augen dafür aufgehen, was sie für einen herrlichen Gott haben. Ich weiß nicht, ob Sie beim ersten Hören so herausgehört haben, wie oft hier der Apostel Paulus von Fülle spricht. Er sagt, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Dass ihr erfüllt werdet mit aller Gottes Fülle. Dem, der überschwänglich tun kann, über das, was wir bitten und verstehen, dem sei Ehre. Bei Gott ist Fülle. Viele Menschen meinen, bei Gott wäre man so ganz arm dran und käme man um das Leben. Und er würde uns so viel wegnehmen vom Leben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Bei Gott kommen wir in die Fülle des Lebens. Wenn wir ihm nur Raum geben. Und dann wird er uns deutlich machen, was er alles für uns bereit hat. Paulus schreibt hier, dass er erkennt die Länge und die Breite und die Tiefe und die Höhe. Die ganze großartige Ausdehnung dessen, was Gott uns geben will. Die Breite, ja, dass Jesus Christus wirklich der einzige Retter ist. Für mich selber, aber nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Über die ganze Welt hin. Gleich welcher Kultur, gleich welcher Religion. Dass uns keine Religion hilft. Auch keine Hochreligion uns hilft. Sondern dieser einzige Herr Jesus Christus. Dass er sein Kreuz aufgerichtet hat, sein Blut vergossen hat für alle Menschen und dass nur der gerecht ist, der Teil hat an ihm persönlich. Wer das feststellt, wer sich die Augen dafür öffnen lässt von Jesus, der wird ein Mensch auch mit einem weiten Gesichtskreis. Der dreht sich nicht nur um sich selber. Ist ja schon schön zu sehen. Dass Menschen, die mit Jesus leben, auf einmal einen Blick bekommen für Menschen in ganz anderen Erdteilen. Einen Blick für Missionen kriegen. Einen Blick für andere, die in ganz anderen Kulturen leben. Sie werden weltoffen, weil sie die Breite des Heilswerkes Jesus sehen. Dass man die Höhe versteht, dass Christen sich nicht mehr ihres Herrn schämen und verschämt von ihm schweigen, sondern wissen, er ist der Erste und der Letzte und der Höchste. Und es kann nichts Besseres geben, als dass ich Verbindung mit ihm habe. Es kann für den anderen nichts Besseres geben, als dass er Jesus kennenlernt. Er überragt alles bisher Dagewesene. Und dass ich mich freue, mit ihm in Verbindung zu sein und mit ihm in Verbindung zu bleiben und eine Zukunft zu haben, eine himmlische Zukunft zu haben. Gibt es was Größeres? Soll man mir mal zeigen. Es gibt nichts Größeres. Aber dass wir das doch verstehen und auch die Tiefe ergründen, die Tiefe der Weisheit Gottes. In seiner Schöpfung wird so ein bisschen was deutlich davon, wie weise alles eingerichtet ist. Aber auch am Menschen selber kann man sehen, die Weisheit Gottes, dass der Mensch, der mit Gott vereint leben darf, einfach so gedacht ist und dass dann der Mensch funktioniert. Die Tiefe der Weisheit Gottes. Gott möchte uns da immer mehr hineinführen und das immer mehr deutlich machen, dass wir immer mehr ihn lieben. Immer mehr staunen über seine Macht, immer mehr ihm die Ehre geben. Deshalb ist es klar, wenn Paulus davon spricht, dass er dann in seinen Worten weiterfährt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Wer die Tiefe Gottes, wer die Tiefe der Gemeinschaft mit Jesus Christus immer mehr erfährt, der wird Gott loben, der wird Gott anbeten. Der wird stark werden am inwendigen Menschen. Der wird Jesus immer mehr Raum geben in seinem Leben. Der wird ein Beter werden für andere, der seine Knie beugt für andere. Und der wird ein Anbeter werden. Das ist wichtig für unser Leben. Deshalb ist dieser Bibelabschnitt so wichtig. Es ist wichtig für unser Leben, dass wir an diesem Höchsten nicht vorübergehen, sondern ihm Raum geben und immer mehr erkennen, was er vorhat mit uns und anderen und Anbeter werden. Nicht nur so Christen, die von Hörensagen von ihm wissen, sondern selber mit ihm leben und selber ihn anbeten.